Und das ist Apokalypse. Und was ist sein Anliegen damit? Dass wir Menschen, sein Volk, die geistlichen Mächte verstehen können. Dass wir begreifen, wie der Kampf in den geistlichen Mächten aussieht. Und dazu möchte ich mit uns ein Vers lesen aus Kolosser, wo Paulus das Ganze in ein Gebet einpackt und genau dieses Anliegen im Grunde formuliert. Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Wir können es im Grunde auch sagen, Gott möchte, dass wir unsere menschlichen Augen ablegen und seine geistlich-göttliche Perspektive auf das Leben einnehmen, das er auf diese Welt um uns herum hat. Und Paulus betet in Kolosser 1, Vers 9, deshalb, weil wir vom Glauben gehört haben, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um dem Herrn würdig zu wandeln. Paulus sagt, den Willen Gottes verstehen. Und genau das ist das Anliegen von unter anderem auch Sacharja, dass wir Gottes Willen für diese Welt verstehen. Und daraus sollen wir weise werden. Daraus sollen wir verstehen, wie wir wandeln sollen. Und vor allem, darauf kommt es mir an, dass wir ein geistliches Verständnis bekommen. Nicht irdisch zu sagen, Krieg, Katastrophe, Streit, ich kriege die Krise, sondern zu sagen, ich schaue mit Gottes Augen auf diese Welt und ich verstehe, was dahinter steckt, ein geistliches Verständnis zu bekommen. Lasst uns aufstehen und dafür für die Bibelstunde beten. Anhand vom Gebet von Paulus in Kolosser 1, lasst uns beten, dass Jesus Christus uns, unseren Freunden im Stream und am Telefon genau das schenkt. Ein geistliches Verständnis durch den Propheten Sacharja für diese Welt, in der wir leben. Lasst uns aufstehen, gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesu Christi, der sein Willen durch Paulus kundgetan hat, beten wir und bitten dich, offenbare uns dich und gib uns Weisheit und gib uns vor allem geistliches Verständnis, dass wir deine Perspektive auf diese Welt bekommen, dass wir nicht durch menschliche Schwachheit unseren eigenen Augen, unsere eigenen Gedanken gelähmt werden, sondern dass wir dich preisen, weil wir deinen Ratschluss in dieser Welt erkennen, dich rühmen dürfen, weil wir wissen, alles, was du tust, ist wunderbar, herrlich. So bitte, bitte, erbarme dich, nicht durch meine Kraft, sondern durch deinen Geist. Gebrauche heute diese Bibelstunde, damit der Herr Jesus, damit du in deiner Dreieinigkeit verherrlicht wirst. Amen. Zacharia ist ein Prophet, ein Kollege von Haggai. Das Volk ist im Exil, es kommt zurück und soll den Tempel bauen. Es steht unter Angriffen vom Feind und Haggai tritt auf und ruft das Volk zum Tempelbau. Zacharia tritt auf, sie sind sehr parallel. Zacharia hat einen längeren Dienst, der wird wohl deutlich älter werden und hat übt mehr Jahre seinen Dienst aus. Aber im Grunde tun sie die ersten zwei Jahre zumindest mal gemeinsam dienen. Was ist die Botschaft von Zacharia? Ich habe eine Überschrift mitgebracht, die will ich wieder gemeinsam mit uns anschauen. Diesmal habe ich sie gleich von vornherein mitgebracht. Genau, und ich möchte drei Aspekte daraus begründen, aber jetzt erstmal vorlesen. Gottes messianischer Weg durch Bedrängnis hindurch, was ist zum Heil? Was ist dieses Heil? Der Herr nimmt Wohnung inmitten seines Volkes. Ihr könnt es nachlesen. Oft ist gut, solche kompakten Verse mitlesen zu können. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe die Präsentation mit. Gottes messianischer Weg. Das ist jetzt nichts, was ich groß begründen möchte. Ich möchte es trotzdem nochmal unterstreichen. Es geht hier allein darum, dass Gott seinen Weg durch den Messias geht. Zacharia, keine große Überraschung für uns, aber die Botschaft dreht sich um Jesus Christus. Wenn Zacharia der Prophet ist, der am meisten im Zusammenhang der Leiden, der Sterben Jesu zitiert wird, dann ist es nicht schwierig zu sagen, dass seine Botschaft messianisch ist. Es geht um den Messias und der Messias ist ganz konkret derjenige, der diesen Weg umsetzt, der Gottes Ratschluss umsetzt. Ihr könnt dieses Wort Weg durch Ratschluss, durch Plan ersetzen, wie ihr wollt. Mir kam halt das in Sinn. Was ist das zweite Wort? Ich möchte das Wort Bedrängnis ausführen. Da möchte ich manche Streifzüge durch Zacharia durchmachen. Gottes Volk muss durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. So sagt es Paulus in Apostelgeschichte 14. Und was sind die Bedrängnisse damals zur Zeit Zacharia? Geht mal mit mir in Zacharia 1, Vers 12. Ich habe vier Formen von Bedrängnis rausgesucht, die ich euch kurz aufzeigen möchte. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach: Herr der Herrscharen, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwüstet hast diese 70 Jahre? 70 Jahre, so lang war das Volk im Exil in Babel. Wir können es in Jeremia nachlesen, wir können es dann bei Daniel nachlesen, Kapitel 9 ist das. Das Exil, das ist eine Form von Bedrängnis, die auf das Volk Gottes kommt, auf den Weg hin zu seinem Heil. Ein weiteres, Kapitel 3, Vers 1. Eine weitere Form von Bedrängnis. Und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Der Satan, wohl der mächtigste Bedränger. Und er klagt hier diesen Jeschua, den hohen Priester, an und versucht ihn durch wegen seiner Sünde in den Dreck zu ziehen, im Grunde ihn zu verurteilen. Kapitel 11. Jetzt hatten wir Bedrängnis, die von außen kommt, Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Form von Bedrängnis, nämlich Bedrängnis, die von innen im Volk Gottes ist. Kapitel 11, Vers 15. Und der Herr sprach zu mir, zu Zacharia: Nimm dir noch einmal Gerät eines Hirten und verhalte dich wie ein törichter Hirte. Zacharia soll einen Hirten spielen. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufstehen und er verwüste die Tiere, und die vollkommenen Tiere kümmert er sich nicht. Und das Versprengte sucht er nicht und das Zerbrochene heilt er nicht. Und das Gesunde versorgt er nicht, aber das Fleisch der Fetten isst er und zerreißt sogar ihre Klauen. Also ein Hirte, ein Lehrer, der im Volk auftritt und dieses Volk von innen heraus zerstört. Eine Form der Bedrängnis, die das Volk Gottes auf dem Weg zum Heil erleiden muss. Und dann gibt es mehrere Stellen, Kapitel 13, Kapitel 14, selbst sogar Kapitel 2, wo die Nationen auf das Volk Gottes einströmen und versuchen, sie zu zerstören. Also wir haben Bedrängnis von außen, wir haben Bedrängnis von Satan, geistliche Bedrängnis, was im Grunde alles andere abdeckt, und wir haben Bedrängnis von innen durch falsche Lehrer, durch falsche Hirten. Das ist das, wie der Weg des Volkes Gottes hin zum Heil beschrieben wird. Und eins noch, der Herr nimmt Wohnung inmitten von seinem Volk. Das ist ein weiterer Punkt, den ich am Anfang betonen möchte. Wie ist das? Was ist die historische Situation? Das Volk kommt vom Exil, baut den Tempel. Und das ist die Botschaft, baut den Tempel. Der Tempel ist die Wohnung Gottes. Zacharia spricht aber an relativ wenig Stellen vom Tempel, sondern er spricht von Jerusalem. Die vier häufigsten Wörter in Zacharia, das ist manchmal gut, dann kriegt man einen Eindruck, was ist seine Botschaft. Das ist Herr, Herrscher und spricht. Das können wir zusammenbauen, spricht der Herr, der Herrscher. Und das ist der Satz, der kommt sehr, sehr oft vor. Und direkt danach kommt als häufigstes Wort Jerusalem, 43 Mal in diesem Buch. Und Jerusalem, was ist Jerusalem? Der Ort, den Gott erwählt hat, seinen Tempel dort zu bauen und dort zu wohnen. Deswegen ist die Thematik von Zacharia der Wohnort Gottes, dort, wo er inmitten seines Volkes wohnt. Und es ist auch so, es gibt viele Stellen, wo es explizit betont wird, ich will bei ihnen wohnen oder Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Diese Formulierung kommt dreimal in abgewandelter Form vor. Eine Stelle möchte ich lesen, Kapitel 8, Vers 3, weil das vielleicht eine der prägnantesten ist. So spricht der Herr: Ich kehre zurück nach Zion und wohne inmitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und der Berg des Herrn, der Herrscharen, heiliger Berg. Das ist die Botschaft, Gott zieht in Jerusalem ein. Wenn wir nochmal zurückgehen, wir kommen von Apokalypsis her. Wir haben gesehen, es gibt einen geistlichen Kampf und der geistliche Kampf dreht sich in Zacharia darum, um die Frage, wie zieht Gott bei seinem Volk ein? Oder anders formuliert, wie geschieht es, dass Gott und sein Volk gemeinsam wohnen, dass sie an einem gemeinsamen Ort sind? Es ist Gottes messianischer Weg durch Bedrängnis hindurch zum Heil. Und dieses Heil meint, der Herr nimmt Wohnung inmitten seines Volkes. Gott möchte durch dieses Buch Zacharia bewirken, dass wir mit geistlichen Augen seinen Ratschluss sehen, dass wir uns daraus ausrichten, nicht auf das, was die Welt uns vorgaukelt, sondern auf seinen Ratschluss ausrichten, dass wir darin Frieden finden und deswegen heilig leben können. Geht mal mit mir in den ersten Vers, Zacharia 1, möchte ich in Vers 2 lesen. Da kommt noch ein Aspekt dazu, den ich noch betonen möchte. Die ersten 6 Verse, die stehen, thronen über diesem ganzen Buch. Sie passen von der Gattung nicht hinein. Sie sind im Grunde eine Zusammenfassung, nicht nur von Zacharia, sondern vom ganzen Alten Testament. Zacharia 1, Vers 2. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter, deswegen kam es ins Exil. Vers 3. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt um, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscher. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen. Jetzt fasst er die früheren Propheten zusammen. So spricht der Herr der Herrscher, kehrt um von euren bösen Wegen. So Zacharia sagt, ich komme mit der Botschaft des Alten Testaments. Ich bin einer der letzten Propheten im Alten Testament und ich fasse zusammen. Meine Botschaft ist, kehrt um. Was meint das, kehrt um? Es meint, liebe Leute, ihr seid durch euer Leben geprägt, durch menschliche Augen diese Welt anzuschauen. Aber schau, ich denke anders über diese Welt, weil mein Ratschluss, der vollzieht sich in dieser Welt, auch wenn ihr es nicht so seht. Und jetzt kehrt um. Hört auf, irdisch zu denken und denkt, wie ich denke. Beginnt die Welt mit meinen Augen zu sehen. Und das bedeutet dann, dass ihr anders leben werdet. Das griechische Wort Buße tun, Metanoia, bedeutet umdenken, anders denken. Und das ist es. Gott verändert durch Zacharia unser Denken, dass wir mit seinen Augen die Welt anschauen. Und das wird unser Leben verändern, dass wir Gott heilig leben. Ganz am Schluss, die letzten 2 Verse in Zacharia, die beschreiben das Ziel. Da heißt, selbst die Kochtöpfe, im Bild von selbst das alltäglich, dass das dreckig werden darf. Im Sinne von, da darf Essen und Schmutz ran. Also Schmutz vom Essen, so meine ich. Nicht, dass mich nach einer Hausfrau hier köpft. Selbst das Alltägliche ist heilig dem Herrn. Selbst die Schellen an den Hufen der Pferde, also das darf jetzt wirklich dreckig werden, das ist heilig dem Herrn. Alles wird dem Herrn heilig sein. Das ist sein Ziel. Das ist das Ziel von Zacharia. Was haben wir für eine Gliederung? Ich habe die Zettel wieder mitgebracht, ihr könnt sie nachher mitnehmen. Zacharia hat 4 Blickpunkte auf diese Perspektive. Die ersten 6 Kapitel nimmt uns hinein in eine Nacht von Zacharia. Die war irgendwann im 8. Monat, im 2. Jahr nach der Zurückführung, hat Zacharia eine schreckliche Nacht gehabt und eine herrliche. Er hat 8 Träume gehabt, immer wieder aufwachen. So, wenn ihr eine schlechte Nacht habt, der musste stündlich raus, weil Gott ihm was offenbart hat. Und das beinhaltet diese Träume. Und diese Träume von Zacharia werden dann gedeutet und sie umfassen ganz grundsätzlich die Grundpfeiler von Gottes Heilsplan. Ganz grundsätzlich. Dann kommen 4 Reden, das sind Predigten. Und in diesen 4 Predigten sagt Zacharia, jetzt, liebe Leute, das bedeutet das für euer Leben. Ganz praktisch spricht er in das Leben von seinen Zuhörern hinein. Und dann ganz am Schluss nimmt sich Gott von Kapitel 4 bis Kapitel 14, nein, von Kapitel 9 bis 14 nochmal Zeit zu sagen, und jetzt nehmen wir uns nochmal Zeit und schauen auf den Messias. Was hat er für ein Werk? Und betonen dieses nochmal in ganz besonderer Art und Weise. Und das sind dann die Kapitel, die die neutestamentlichen Schreiber zitieren. Zum Beispiel, er reitet auf einem Esel nach Jerusalem hinein. So ganz bekannte Verse, die dann dorthin reinkommen. Schlage meinen Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Das sind so Verse, die dort vorkommen. Genau. Wie gesagt, im Detail, ich habe sie abgedruckt, auch deutlich ausführlich, wie ich es hier gemacht habe, könnt ihr dann gern mitnehmen. Aber ich glaube, es bringt jetzt nichts, euch das vorzubeten, euch das vorzulesen. Dann frisst nur Zeit, ihr könnt es eh nicht aufnehmen, diese Inhaltsfülle, deswegen lest es nach. Genau. Wir werden heute nur bis Kapitel 6 kommen. Ich habe im Vorfeld mit Willi gesprochen, ich sage, ich habe noch 5 kleine Propheten, aber 6 Bibelstunden, was soll ich machen? Soll ich Zacharia doppelt machen? Sagt er, mach das, also dann mache ich es doppelt. Dann können wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber wir merken, das ist schon Überflug, mehr wird es nicht sein. Aber nächstes Mal machen wir weiter. Ich fasse die Einladung zusammen. Ein Blick in die geistliche Welt. Gott möchte uns geistliche Augen offenbaren und sagen, Leute, mein Ratschluss vollzieht sich in dieser Welt. Und bitte, ich zeige euch mal, ich decke euch mal auf, was passiert hier. Und bitte, ändert euer Denken und nimmt diese geistliche Perspektive an. Und das eben in 8 Träumen zunächst einmal. Die Träume fangen immer ähnlich an, Vers 7, Kapitel 1. Und am 24. Tag, im 11. Monat, das war eben da, wo er geträumt hat, oh, ich habe es vorher falsch gesagt, also am 24. Tag im 11. Monat, da ist der Monat Sebar, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zu Zacharia, dem Sohn des Berechia, des Sohn Idos. Und dann heißt es, und ich schaute, und dann wird sein Traum beschrieben. Ein Kommentator schreibt es gut, lebensnah, unsere Träume sind oft wirr. Ich kenne eure Träume nicht, meine sind's. Oft passieren Sachen, da sind selbst Science-Fiction-Filme nichts dagegen. Oft vergisst man sie, wie gut der Zacharia sie nicht vergessen hat, aber wir verstehen sie ganz oft nicht, oder? Und deswegen Zacharia immer wieder, was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet das? Das wird in diesen Träumen passieren. Ich erzähle es euch. Er sieht einen Reiter, mehrere Reiter ihm hinterher und die reiten, die halten in einem ruhigen Tal an. Und dann kommt einer und sagt, was habt ihr gesehen? Diese Reiter sind göttliche Boten, die auf die Welt ausgestreut sind, um Gott Bericht zu geben, wie sich die Welt verhält. Im Grunde sind es Spione oder Kundschafter, die Gott aussendet und sagt mal, wie verhält sich das, wie verhält sich dort, wie sieht es gerade dort aus? Und sie kommen zusammen und berichten. Vers 11. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrren hielt, und sprachen, wir sind auf der Erde umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Das ist die Botschaft. Und wir denken, so war ganz lang, oh, voll gut, oder? Kein großer Tumult. Aber wisst ihr was, das ist Katastrophe, weil Gottes Volk im Exil ist. Es sollte sich doch was tun. Und die Frage, die jetzt gleich in Vers 12 kommt, in Vers 13 kommt, Gott, wie willst du eingreifen? Hier ist alles ruhig, Friede, Friede, aber es ist Katastrophe, weil dein Volk ist noch nicht vollendet. Jerusalem ist zerstört. Gott, du musst eingreifen. Schaut mal Vers 13. Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Herr Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion und mit großem Zorn zürnig über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, haben sie meinem Unheil nachgeholfen. Also sagt Gott, ich war böse über mein Volk und sie waren sofort da und haben es weggeschleppt. Und jetzt sind sie weggeschleppt und jetzt verhalten sie sich ruhig. Das passt nicht, das geht nicht. Und er beschreibt weiter und sagt, Jerusalem wird gemessen werden, wird gesammelt werden. Ich möchte es erbauen, ich möchte sie trösten, ich werde sie wieder erwählen. Und gibt einen kurzen Einblick und sagt, ich werde mich Jerusalem wieder annehmen. Oder anders, ich werde wieder bei meinem Volk wohnen. Und das führt er jetzt im Folgenden aus. Diese erste Nachtvision, so sprechen die Theologen, oder dieser erste Traum, ist im Grunde eine Zusammenfassung. Und das wird jetzt im nächsten, im Fortgang weiter detailliert. Übrigens, wenn nachher jemand sagt, Ruben, du hast hier übergangen, dass da Jesus drin vorkommt. Ja, der Engel des Herrn, das ist Jesus. Und es kommt hier ganz oft Jesus. Da wird der Herr sagt zu dem Herrn, geh du. Welchen Herrn schickt der Herr? Bitte, ich gehe da nicht überall drauf ein, okay? Ihr könnt es untersuchen und euch daran erfreuen und es ist wirklich herrlich. Aber wenn ich auf all diese Details eingehe, wo bleibt die Zeit, okay? Stört euch da bitte nicht daran. Auch werden wir manchen Traum in nur zwei Sätzen zusammenfassen, weil wir einfach nicht die Zeit haben, alles im Detail anzuschauen. Zum Beispiel die nächsten vier Verse. Kapitel 2, sie beschreiben einfach nur, wie Gott die richtet, die Israel zerstört haben. Das ist das. Kapitel 2, ab Vers 5, das ist dann schon der dritte Traum. Wo sind wir denn eigentlich hier? Ja, hier. Das ist schon der dritte Traum. Und hier wird dieses Vermessen von Jerusalem weitergeführt. Vers 5. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann in seiner Hand eine Messschnur. Und ich sagte, wohin gehst du? Und er sprach, Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist. Also er misst Jerusalem. Was ist das? Das ist ein Bild, das kommt oft vor in der Schrift Hesekiel 40. In Kapitel 1 haben wir schon gesehen, in Offenbarung 11, in Offenbarung 21 kommt dieses Bild vor. Immer wieder wird Jerusalem gemessen. Und es ist im Grunde, es wird gemessen, Jerusalem ist 50 Meter lang, na gut, von der Stadt klein, 5 Kilometer lang, aber Jerusalem soll noch größer werden, das heißt, muss noch wachsen, so in diesem Sinne. Wie wenn ich hier, wir würden das Gemeindehaus bauen und vorne legt jemand einen Meterstab an die Wand an und sagt, ja komm, da fehlt noch einen halben Meter, mauert noch ein bisschen. So in diesem Sinne wird Jerusalem gemessen. Um was geht's? Neutestamentlich, wer wird in den Tempel Gottes hineingebaut? Das Volk Gottes, die Gläubigen. Es geht im Grunde darum zu sagen, sind alle Gläubige da? Nein, hier fehlt noch ein Stein, da fehlt noch einer. Genau. Und hier misst er, und es wird ihm dann erklärt, was sind die endgültigen Ausmaße, Vers 8. Und er sprach zu mir, lauf, rede zu diesem jungen Mann, das ist Sacharja, eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben, wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Er sagt, eine Mauer um Jerusalem bauen, liebe Leute, vergisst's, das ist unmöglich. Der Ort, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, hat 6.500 Einwohner. Da bauen wir eine Stadtmauer außenrum, wenn es nötig ist. Das funktioniert. Schwäbisch Gmünd, 60.000, weit zerstreut, das wird schwierig. Mexico City, über 20 Millionen Einwohner. Will da jemand eine Mauer außenrum bauen? Unmöglich, oder? Und er sagt, Jerusalem ist so gigantisch groß, so viele Einwohner, da wird keine Stadtmauer außenrum sein. Offenbarung 7, ich sah eine Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen, oder? Eine unzählbare Schar, die dort wohnen wird. Das ist Gottes Vision, sagt, das ist mein Volk. Dann möchte einer einwenden und sagen, okay, dann sind wir aber an, dann können alle angreifen, wenn wir keine Stadtmauer haben. Vers 9. Und ich selbst werde ihm ringsrum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Diese Stadt ist nicht nur gigantisch groß, nein, Gott wird dort wohnen. Vers 10 führt er weiter aus, wie geschieht das, dass Gott inmitten von seinem Volk wohnen kann? Wie wird diese Mauer, wie kommen so viele Menschen zusammen? Vers 10, die ersten zwei Wörter in der Hückeswagen Elberfelder, hui, hui, fand ich lustig. Das hebräische Wort klingt so ähnlich, deswegen haben die es wahrscheinlich so übersetzt. In der Elberfelder vom Brockhaus steht, wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich sie ausgebreitet, spricht der Herr. Und so weiter. Also Gott sagt, seid auf die ganze Welt ausgebreitet. Nachher sagt, das ist Babel, also die Welt. Und jetzt flieht aus der Welt, kommt zusammen, aus der ganzen Welt und kommt nach Jerusalem. Vers 14, juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werde ich viele Nationen sich zu dem Herrn anschließen und sie werden mein Volk sein und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Und sie werden erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu euch gesandt hat und so weiter. Also Gott sagt, flieht aus der ganzen Welt, aber nicht nur Juden, sondern flieht aus vielen Nationen, die Heiden, ihr kommt dazu und flieht und sammelt euch, damit mein Volk ein gigantisch großes, unzählbares Volk wird und ich in eurer Mitte wohnen kann. Das ist Gottes Perspektive darauf, dass das Volk Gottes zerstreut in der ganzen Welt ist. Es ist nicht schlimm. Nein, das ist das Evangelium, Gott sammelt aus der ganzen Welt sein Volk. Kapitel 3 bespricht die Frage, aber Moment mal, dein Volk ist doch ein sündiges Volk. Gott, wie kannst du in seiner Mitte wohnen? Das ist ein Kapitel, das ist möglicherweise das bekannteste Kapitel in Zacharias. Dieser Hohepriester Jeschua, der vor dem Engel des Herrn steht, und da steht auch der Teufel, und der Teufel klagt ihn an, und Jesus, also der Engel, nimmt ihn in Schutz und sagt, ich habe ihn gerettet aus dem Feuer heraus, gibt ihm neue Kleider, und dann sagt er, du bist ein Vorbild, auf nicht auf Jeschua, auf Jesus, das ist die hebräische Form, und sagt, er wird, Vers 9 heißt es dann, und ich will die Schuld des Landes an einem Tag entfernen. Schreibt euch gerne drüber, ich möchte nicht tiefer darauf eingehen. Hebräer 9, Vers 24 bis 28. Dort wird beschrieben, wie der Herr Jesus Christus mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum hineingeht und uns so erkauft hat. Ich denke, diese zwei Stellen sind die Paralleltexte. Dieses Kapitel bespricht, wie kann dieses sündige Volk in der Gegenwart Gottes leben? Durch die Erlösung von Golgatha, weil Christus sein Blut in den himmlischen Tempel gebracht hat. Kapitel 4 in Zacharia. Kapitel 4 in Zacharia ist, wenn ich jetzt bei jedem Kapitel sage, ist ein besonderes Kapitel, dann wird es auch irgendwie doof, oder? Aber es ist ein besonderes Kapitel. Es ist ein Kapitel, das jetzt beschreibt, was ist Gottes Kraft, durch welche Kraft beschreibt er, dass sein Volk zusammenkommt. Andersrum, wie bewirkt Gott, dass sein Tempel gebaut wird? Und das tut er anhand von einem Gegenstand im Tempel. Manne, willst du mir die Präsentation wiedergeben? Die Menorah. Die Menorah ist der siebenarmige Leuchter und er nimmt diesen Gegenstand heraus, der dann übrigens in Offenbarung für Gemeinden steht, deswegen Gemeinde, Tempel, Leuchter, das passt zusammen. Und er stellt jetzt die Frage, wie kommt das Licht dieses Leuchters in die Welt? Das ist Kapitel 4. Es wird uns hier, ich möchte kurz was sagen. Wie hat Mose diesen Leuchter gesehen? Mose, zum Beispiel in 4. Mose 8, aber auch in 2. Mose 26 vermutlich, wird uns dieser Leuchter beschrieben. Es wird beschrieben, dass Aaron und seine Söhne jeden Tag morgens und abends hineingehen mussten, um diesen Leuchter, das Licht zum Brennen bringen. Das durfte nie ausgehen. Das heißt, sie mussten ein Werk verrichten, morgens und abends und morgens und abends und morgen und so weiter. Was ist das Bild? Im alten Bund musste viel Anstrengung an den Tag gelegt werden, damit dieser Leuchter, damit das Licht Gottes leuchtet. Das ist das Bild im Alten Testament. Und Zacharia zeichnet dieses Bild neu und verändert diesen Leuchter. Versucht grafisch aufzubauen und möchte das mit euch am Text entlang gehen. Ich lese im Zacharia 4, Vers 2. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und siehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm. Also er sieht diesen Leuchter. Und jetzt baut er manche Sachen an. Ich habe es gerade schon gelesen, er sagt, das ist ein Ölgefäß. Das kannte Mose zu seiner Zeit noch nicht. Da ist ein Ölgefäß drauf. Also ein Ölgefäß oben auf ihm, seine sieben Lampen an ihm und je 7 Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. Also von diesem Ölgefäß gibt es 7 Lampen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie wenn ihr eine Ölheizung im Keller habt, Ölgefäß und dann Heizungsrohre. Da brennt jetzt kein Feuer offen, aber diese 7 Röhre, die sind so Versorgungsröhren für diese Lampen. Vers 3, ich zeige euch das Bild, wenn ich zwischendrin einblende, dann seid ihr abgelenkt. Vers 3, und 2 Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer zu seiner Linken. 2 Ölbäume. Ich habe es grafisch einfach gemacht. Ölbäume sehen komplett anders aus, okay? Die sind völlig verknarzte Bäume. Findest du sehr schick. Lasst euch da nicht irritieren und denkt es auch nicht, wenn ihr mal so sehen Ölbäume aus. Sie sehen ganz anders aus, okay? 2 Ölbäume zur Rechten und zur Linken. Und dann geht er ein paar Verse weiter. Dann kommt jetzt eine Frage, was bedeutet das und so weiter. Ich überspringe das. Und ganz am Schluss in Vers 11 ergänzt er nochmal was. Und er antwortet und redet zu mir, was sind die 2 Ölbäume zu Rechten des Leuchters und zu Linken? Und ich antworte zum zweiten Mal, sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den 2 goldenen Röhren sind, die das Goldöl ausfließen lassen. Also er sagt, diese Ölbäume hatten jeweils einen Ast oder einen Zweigbüschel und daran, vermutlich war befestigt ein goldenes Gießrohr, dass das Öl direkt in diesen Ölbehälter einfließen konnte. Das ist diese Situation, die ihr gesehen habt. Ihr könnt es auch auf Google eingeben, da gibt es verschiedene Bilder, die das alles sehr ähnlich darstellen. Was also ist die Botschaft? Wir können jetzt schon mal allein von diesem lernen, das Öl fließt von selber. Es gibt keinen Priester mehr, das anzünden muss jeden Tag, sondern das Öl fließt aus den Ölbäumen heraus, durch diese Gießröhre wird aufgefangen, diesen Behälter, und verteilt sich dann hin zu diesen Lampen. Es ist ein Leuchtautomat, wenn ihr so wollt, okay? Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie wir das erklären. Zacharia wieder sitzt da und denkt sich, ich verstehe rein gar nichts. Das ist richtig gut, überlegt mal, er hat diesen Traum und er sagt zum Engel, wunderbar, ich habe es verstanden, Dankeschön. Und der Engel sagt, okay, schreib Dankeschön auf und fertig. Dann würden wir heute da sitzen, hat dieses Bild mit nichts verstehen. Aber weil er fragt, kriegen wir die Antworten. Und Zacharia hat sie aufgeschrieben. Vers 5. Also Vers 4 fragt er, das lassen wir mal weg. Und dann Vers 5. Da antwortete er mir und sprach, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscharen. Vers 6 sagt uns, was wir eben schon beobachtet haben, das Licht leuchtet nicht, weil sich ein Mensch anstrengt. Oder wir sprechen in Alten Neuen Bund, nicht aufgrund von Werken. Ein Mensch kann nichts dazu beitragen, dass das Licht des Leuchters brennt, dass der Tempel Gottes gebaut wird, sondern es ist der Geist Gottes, der das bewirkt. Ein Vers, den wir oft zitieren, oder? Den kennen wir. Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Von Zerubabel werde zu Ebene. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lauter Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Also Zerubabel, das war der damalige König, der Statthalter, einer aus der Nachkommenschaft Davids. In Haggai haben wir uns angeschaut, ein Davidit, ein Typus für Christus. Und er sagt, dieser Typus, er wird jedes Hindernis entfernen. Da gibt es einen Berg, der steht im Weg, er wird ihn niedermachen. Und er wird unter lauter Zuruf, Gnade, Gnade, den Schlussstein, den letzten Gläubigen in den Tempel Gottes einbauen. Aus Gnade, Gnade. Das unterstreicht, es wird nicht, weil einer was tut, sondern aus Gnade Gottes wird er diesen letzten Stein einpassen. und damit eingeschlossen jeden anderen auch. Vers 8. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Die Hände Zerubabels haben die Grundmauern des Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Das hatten wir gerade. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu dir gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Der Tempel fängt klein an. Haggai, sie heulen, weil der Tempel klein ist. Ihr erinnert euch. Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein kleines Samenkorn und wächst doch bis zum größten Baum. Das ist das, so sagt Gott, so wirke ich vom Kleinen hin zum Großen. Das Senkblei heißt, nachher wird alles akkurat sitzen, jeder ist an seinem Platz. Das ist ein Bild, ein Faden in der Hand, unten ein Gewicht hin und dann hängt er senkrecht runter. Wir hatten heute eine Wasserwaage vermutlich nehmen oder eine App. Und dann sehen wir, guckt der Stein raus, das könnten wir bei den Stühlen mal machen, da guckt einer raus, also schiebt man ein bisschen rein, so in diese Richtung. Genau. Und dann heißt es hier in Vers 10 am Schluss, er fasst seine Antwort nochmal zusammen, sagt, diese sieben sind die Augen des Herrn, sie schweifen umher auf der ganzen Erde. Was meint er mit sieben? Ich kürze ein bisschen ab, ich gebe euch jetzt nicht die, da komm, ich mach's schön. Zacharia kennt den Leuchter, er kennt die Leuchten, das sind die, was siebenfach da ist. Aber was er nicht kennt, sind diese Gießröhre, weil die sind neu. Und es erklärt, diese Leuchten, die stehen für den sieben Augen des Herrn, das ist der Heilige Geist, Offenbarung 5, Vers 1. Also er sagt, durch den Geist Gottes, die Röhren bedeuten diese, das Wirken des Geistes, der seine Kraft zu uns kommen lässt. Die Lampen leuchten durch das Wirken des Heiligen Geistes, nicht weil sich irgendjemand anstrengt. Okay, aber wo kommt das Öl her? Offensichtlich von den Ölbäumen. Aber für was stehen diese zwei Ölbäume? Ich lese ab Vers 11. Ich lese ab Vers 14, ein bisschen Zeit zu sparen. Das haben wir schon gelesen. Er fragt es nach, was bedeuten die Ölbäume und so weiter. Und dann Vers 14. Und er sprach zu mir, dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der Erde stehen. Also es geht um diese Ölbäume hier. Dort kommt das Öl her. Wer sind die zwei Gesalbten? Der eine Gesalbte ist Jeschua, der hohe Priester, der wurde gesalbt und sein Amt eingesetzt. Der andere Gesalbte ist Zerubabel, der König. Was ist das? Hohe Priester und König. Ein königliches Priestertum in Jesus Christus, oder? Er ist der wahrhaft vollkommene Gesalbte Gottes. Was bedeutet das? Das bedeutet, durch das Werk Jesu Christi, durch sein Amt, durch seinen himmlischen Dienst, fließt der Geist aus in das Behältnis hinein und der Geist wirkt, dass es bei uns ankommt. Was ist die Grundlage dafür, dass der Tempel gebaut wird? Was ist die Grundlage dafür, dass Christen Kraft zum Leuchten haben? Das Werk Jesu Christi, das durch den Heiligen Geist zu uns kommt, oder? Das ist es, durch Jesus Christus. Gott möchte, dass wir die Perspektive ändern, eine geistliche Perspektive bekommen, dass wir sehen, dass wir nicht aus eigener Kraft den Tempel Gottes bauen. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Daran erinnert uns der Herr und sagt, diese Perspektive habt bitte. Kapitel 5. Kapitel 5 ist ein Kapitel, das bespricht die Reinigung, die Heiligung von Volk Gottes. Ich möchte auch ein bisschen zügiger drüber weggehen. Es geht in den ersten vier Versen darum, dass jemand verflucht wird im Volk Gottes, nämlich wer die 10 Gebote bricht, der wird verflucht. Gott kommt zu ihm nach Hause und er wird ihn vernichten. Er sagt aber ihm, das sind doch alle, richtig, aber nicht alle von Volk Gottes in der damaligen Zeit haben an Jesus Christus geglaubt. Und auch nicht alle in dieser Gemeinde sind wahrhaft wiedergeboren. Wir würden neutestamentlich davon sprechen, von Gemeindezucht. Jene, die wir nicht kennen, wo wir hoffen, dass es keiner ist, wo wir darum ringen, aber jene, die nicht zu Christus gehören, die wird Christus aus seinem Volk hinaus tun. Ab Vers 5 dann eine weitere Reinigung, aber dieses Mal nicht, dass er jemand hinaus verbannt, sondern dass er Sünde wegnimmt. Er beschreibt in Vers 6, ich lese es, und ich sagte, was ist es? Und er sprach, dies ist das Eva, das hervorkommt. Und er sprach, das ist ihr Aussehen im ganzen Land. Also Sacharja sieht das Volk und das Volk gleicht einem Eva. Ein Eva, was ist das? Ich habe mir überlegt, wie kann ich es euch darstellen? Wie eine Milchkanne. Jetzt nicht, dass ein Eva ungefähr gleich groß war, aber es war ein Hohlgefäß, wo man was reinfüllen konnte. Ihr könnt in die Milchkanne alles reinfüllen. Die hat dann 10 Liter oder 5 Liter, je nach Größe. Eva war ein festes Maß. Und dann hat man damals gesagt, gib mir ein Eva Getreide und dann bezahlt ihr den Preis dafür. So in diese Richtung. Das war damals eine festgeschriebene Größe. Steht dafür, dass das Volk, das Aussehen des Volkes gleicht einem Eva. Was bestimmt das Volk? Das Volk war so geprägt von Handel. Gib mir ein Eva Weizen, ich gebe dir dafür Geld und so weiter. War so geprägt von Handel, dass Sacharja ihr ganzes Aussehen so beschrieben hat. Wir kennen das auch bei uns, oder? Was wir tun, prägt uns. Manchmal bis dorthin, dass sogar unser Aussehen so aussieht. Ich mache ein Beispiel. Da ist einer total fußballvernarrt und liebt seinen Fußballverein. Ich nenne jetzt keinen, das macht die Stimmung ruhiger. Und er kommt mit einem Trikot von diesem Fußballverein. Dann wissen wir, das prägt sein Leben. Wenn hier einer mit dem Trikot von, ich nehme einen Verein, für New York kommt, dann wissen wir, er ist sicherlich nicht Barcelona-Fan, dass uns so den Barcelona-Trikot anziehen. Das prägt sein Leben, selbst sein Erscheinungsbild. Und so ist dieses Volk, selbst vom Aussehen her, wie ein Eva, wie es handelt. Handelt bestimmt ihr Leben. Handel, Materialismus, Güter, das bestimmt ihr Leben. Ist das grundsätzlich schlecht, wenn es bestimmt? Schaut mal, in welche Art es sie bestimmt hat. Vers 7. Und siehe, ein runder Bleideckel hob sich, und da war eine Frau, die saß mitten im Eva, und er sagte, dies ist die Gottlosigkeit. Und er schmeißt sie wieder hinein, macht den Deckel zu. Was hat diesen Handel, diesen Materialismus bestimmt? Gottlosigkeit. Wenn Leben vom Volk Gottes durch Materialismus und Handel bestimmt ist, das frei von Gott ist oder gottlos ist, dann leben sie ein Leben frei von Gott. Aber dazu ist das Volk Gottes nicht berufen. Und das ist aber, wie Sacharja das Volk beschreibt, so sah es aus. Was macht Gott jetzt? Er lässt zwei Frauen kommen, die haben Flügel wie Störche, und Wind ist in ihren Flügeln und sie schnappen dieses Eva und tragen es weg nach Babel. Das heißt hier ins Land Sinear, das ist die Ebene, wo Babel ist. Und dort bauen sie ihm einen Tempel und sagen, liebe Leute, in Babel, in der Welt, die können von mir aus Materialismus und Handel und was auch immer anbeten. Die bekommen dort einen Tempel für dieses gottlose Zeug. Aber bitte nicht in meinem Volk. Mein Volk soll heilig leben, soll für mich leben. Die dürfen, okay, weil die sind eh gottlos. Aber bitte ihr doch nicht. Bitte ihr nicht. In Kapitel 6, also Kapitel 5, ich fasse kurz zusammen, dass wir nicht so zack, zack, zack gehen. In Kapitel 5 beschreibt Gott, dass wie er sein Volk reinigt. Er entfernt die Sünder, die unter dem Fluch sind, und er nimmt die Gottlosigkeit weg von denen, die seine Kinder sind, dass sie nicht mehr materiell böse leben. Und jetzt kommt Kapitel 6. Kapitel 6 ist ein Beispiel, das ich vorlesen möchte, um zu zeigen, wie wichtig es ist, andere Bibelstellen heranzuziehen. Ich lese euch diesen Abschnitt jetzt vor, komplett. Und danach könnt ihr euch überlegen, oder währenddessen, ist das ein Gerichtsabschnitt oder ist das ein Segensabschnitt? Okay? Vers 6, Vers 1. Und ich hob wieder meine Augen auf und sah und siehe 4 Wagen, die zwischen 2 Bergen hervorkamen. Und die Berge waren Berge aus Bronze. Und der erste Wagen war rote, und am ersten Wagen waren rote Pferde, am zweiten Wagen schwarze Pferde, am dritten Wagen weiße Pferde, am vierten Wagen schrecklich starke Pferde. Und ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete: Was sind diese, mein Herr? Und der Engel antwortete und sprach zu mir: Dies sind die vier Winde des Himmels, die herauskommen, nachdem sie vor dem Herrn der Erde gestanden haben. Die schwarzen Pferde, die herausgekommen sind, ziehen in das Land des Nordens. Die Weißen ziehen ihnen hinterher. Und die Schrecklichen ziehen in das Land des Südens. Und die Starken ziehen aus. Und sie trachten danach, hinauszugehen, um auf die Erde umherzuziehen. Und er sprach: Geht, zieht umher auf der Erde. Und sie zogen auf der Erde umher. Und der Herr rief mich an, und er rief mich an und redete zu mir: Siehe, die, welche ins Land des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden im Land des Nordens. Gericht oder Segen, diese Verse. Was würden wir tun, wenn wir nur Sacharja hätten? Wir würden ein dickes, fettes Fragezeichen nebensetzen, oder? Ich will euch zeigen, wie wunderbar es ist, dass wir die Schrift innerhalb der Schrift auslegen können. Dazu möchte ich zunächst einmal um die Wagen kümmern. Was bedeuten diese Wagen? Dazu gehen wir mal ins Jesaja 66. Vers 15. Denn siehe, der Herr kommt im Feuer, und wie der Sturmwind sind seine Wagen, und sein Zorn auszulassen in Glut und sein Drohen in Feuerflammen. Es gibt mehrere Stellen, Jeremia 4 noch zum Beispiel: Und wenn Gott im Wagen kommt, dann ist das ein Indiz für Gericht. Das ist eine Art und Weise, wie Gott sein Kommen beschreibt. Ich möchte noch mit euch in Offenbarung 7 gehen. Johannes in Offenbarung zitiert jetzt nicht die Wagen, sondern die vier Winde. Sacharja sagt, diese vier Wagen bedeuten vier Winde, und in Offenbarung 7, Vers 1 wird das zitiert oder verarbeitet. Und nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest. Also das sind unsere Winde von Sacharja. Damit kein Wind wehe über die Erde, noch über auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, die Erde und das Meer Schaden zuzufügen. Und er sagte: Schadet der Erde nicht, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und dann kommen die 144.000 Versiegelten. Was sind diese Wagen? Was sind diese Winde? Es sind Gerichtswerkzeuge Gottes. Dieser Abschnitt ist also ein Gerichtsakt. Gott sendet seine Winde, Geistwesen, geistliche Mächte, lassen wir es ganz allgemein stellen, das genügt, geistliche Mächte aus, um Gericht an der Welt zu verüben. Wohin gehen sie? Sie gehen es hier in zwei Himmelsrichtungen. In Offenbarung gehen sie in vier, jetzt nicht, dass wir einen Widerspruch hätten, sondern die haben unterschiedliche Betonungen. Sie gehen in Richtung Norden, können wir lesen, Vers 5, und in Vers 6 und Richtung Süden. Warum Norden, Süden? Was ist im Norden von Israel aus? Wahrscheinlich ist es richtig. Gericht, ja, da ist das Gericht über Babel. Babel ist dort, Assur war dort, die ganzen großen Feinde. Wer liegt im Süden? Ägypten. Das sind die ganz großen Feinde des Volkes Gottes. Und er betont hier und sagt: Diese Feinde werden jetzt gerichtet werden. Diese Feinden geht's an den Kragen. Der Text betont hier den Norden beschreibt dann weiter, den Süden interessiert uns gar nicht, also beschreibt er nicht weiter, aber Richtung Norden, da gehen diese zwei Pferde, die schwarzen und die weißen, nein, das stimmt nicht, die schwarzen und die weißen gehen dorthin. Und dann heißt es in Vers 8, und er rief mich an und redete, siehe, die, welche in das Land des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden im Land des Nordens. Und jetzt können wir hier nicht anders zu sagen, als das ist Gericht, oder? Wir können nicht sagen, okay, er schickt Gerichtswagen und plötzlich sagt Gott, hey, wir sind wieder voll im Frieden. Das passt nicht rein. Was meint Ruhe finden? Gott lässt seinen Zorn befriedigen. Weil er Gericht ausübt, findet plötzlich sein Zorn Ruhe. Jetzt ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Jetzt sind die Feinde gerichtet. Wieder, Gott möchte, dass wir die geistliche Perspektive haben und sagen, die Feinde, die gegen euch als Volk Gottes antreten, ich werde sie richten, ich werde sie zerstören. Und dann gehen wir nochmal in Offenbarung rein, weil da möchte ich euch zeigen, wie diese Gerichte ganz konkret ausgeführt werden. Hier an dieser Stelle können wir konkret werden, weil es Johannes wird, diesmal Offenbarung 6. Also wir sind immer noch im Zusammenhang von dem, was wir vorher hatten. Und jetzt in Offenbarung 6 gibt es ein sehr ähnliches Bild, das wunderbar in unsere Situation hineinspricht, in der wir heute leben. Ich möchte lesen ab Vers 3. Und als es das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, und es zog aus an ein... Vers 4, und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dazu zu bringen, dass sie einander schlachten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Was ist dieses Gericht? Krieg. Es ist Krieg. Krieg, Morden, von mir aus auch Bandenkrieg in Städten, muss nicht immer nur Nation gegen Nation sein, aber ein großer Krieg, wo Menschen umgebracht werden. Gott sagt, das, wenn das kommt, damit richte ich die Feinde. Und übrigens, wenn ihr treu zu mir bleibt, trotz allem Krieg, dann seid ihr versiegelt. Dann beweist das euren Glauben. Vers 5, und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten der vier lebendigen Wesen. Sie sagten, ein Maß Weizen für einen Denar, drei Maß Gerste für einen Denar. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Was ist das? 2022 nach Christus? Inflation. Unter anderem. Oder? Das ist das. Wirtschaftskrisen, Teuerung und so weiter. Gericht. Und wenn du darin treu trotzdem bei Christus bleibst, weil du eine geistliche Perspektive hast, weil du Gottes Augen hast, dann ist das deine Versiegelung, deine Bestätigung, dass du Kind Gottes bist. Vers 7. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgt ihm. Und ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, mit dem Hunger, mit dem Tod und durch die wilden Tiere. Die Schlachter übersetzt dieses Wort Tod mit Pest. Wir leben in einer Zeit, wo wir einen Krieg vor der Haustüre haben, wo wir Inflation haben und wo wir eine Pandemie überwunden haben, noch mit drin leben, ich weiß es nicht. Wir leben in einer Zeit, wo diese Siegel, diese Gerichte sich ganz, ganz aktuell erfüllen. Und Gott sagt, das ist Gericht. Aber mein Volk, bitte hab meine geistige Perspektive. Weil wenn du darin an mir festhältst und sagst, in all den Katastrophen, nur Gott ist meine Hoffnung, dann ist das die Bestätigung dafür, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist dein Glaube versiegelt und bewährt. Das ist Zacharia 6. Es kommt, Sacharja wacht auf, hat eine gute, schlechte Nacht, wie auch immer, hinter sich, auf jeden Fall eine Nacht mit wenig Schlaf, vielleicht sollte ich es so formulieren, wacht auf und am nächsten Morgen schickt Gott ihn und sagt, jetzt bastel eine Krone. Geh zu drei Männern, die kommen aus dem Exil zurück, und nimm deren Gold und bastel eine Krone, das ist 6 ab Vers 9, und setze sie dem hohen Priester Jeschua auf. Und da haben wir es wieder, ein Priester, der zum König wird, ein königlicher Priester, da haben wir ihn schon wieder. Und Vers 12 heißt es dann, das ist eine Symbolhandlung, und dann heißt es, und sage zu ihm, so spricht der Herr der Herrscher, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen, ja, den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird seinen Thron auf seinem Thron sitzen und herrschen. Für wen steht das? Das ist nicht weit weg. Jetzt wird uns der vorgestellt, der diesen Ratschluss Gottes, all diese Träume von Sacharja erfüllt und zum Abschluss bringt. Er, der Spross Davids, Jesus Christus. Was heißt es? Er wird den Tempel Gottes bauen. Jetzt weiß ich, wie Willi sich immer fühlt. Darf ich die gleiche Frage an euch stellen? Haben wir noch 5 Minuten? Ja? Okay. Vers 13. Nee, Vers. Doch 13 am Ende. Ich lese nochmal Vers 13. Ja, er wird den Tempel Gottes bauen, er wird Hoheit tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Die Hückeswagen, die CSV Elberfeld übersetzt, auch wird er Priester auf seinem Thron sein. Mit königlicher Priester, ich denke, da hat diese andere Übersetzung besser getroffen. Und der Rat des Friedens wird zwischen beiden sein. Und die Krone soll dem Hedaya und dem Tobia und dem Jehada, das sind diese drei aus dem Exil, und der Gnade des Sohnes des Zephanias im Tempel des Herrn zur Erinnerung sein. Also dann nimmt die Krone, tut es in den Tempel, dort wird eine Erinnerung sein. Vers 15. Und Ferne werden kommen und am Tempel des Herrn bauen, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu euch gesandt hat. Und so weiter. Die Textstelle sagt, unter der Herrschaft Jesu wird Frieden sein, ich möchte 5 Wörter hervorheben, wird Frieden sein, dort werden beide vereint sein, dort werden Ferne kommen und die werden den Tempel bauen. Geht mal mit mir in Epheser 2. Mir ist aufgefallen, dass ich sage einen Satz immer wieder, ich hoffe, er stört euch nicht. Es gibt 2 Stellen in der Bibel, wo das vorkommt. Sacharja 6 und Epheser 2, wo diese 5 Worte, diese Wortpaarung vorkommt. Epheser 2 ab Vers 13 möchte ich lesen, weil ich glaube, dass uns Paulus darauf dieses erklärt, was gemeint ist. Jetzt aber, also Epheser 2, 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede, also die Fernen und der Friede. Also es beiden eins gemacht, eine Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigt und die 2 Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Er kam Frieden verkündigt und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben die beiden durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Den hat übrigens Sacharja auch. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und das ist die Botschaft von Sacharja. Durch Christus beide zu einer Behausung Gottes. Wir haben die Ausgangsthese gestellt, dass Sacharja beschreibt, muss ich meine genaue Formulierung suchen, beschreibt, wie Gottes messianischer Weg durch Leiden hindurch, durch Bedrängnis zum Heil führt. Und das Heil bedeutet, Gott nimmt Wohnung bei seinem Volk. Das ist die Botschaft. Wie zieht Gott bei uns ein? Wenn du in Christus bist, dann ist Gott bereits bei dir eingezogen. Aber lass dir sagen, wir werden an einem Tag in eine Stadt eintreten. Da werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Da werden aus allen Stämmen, Völkern und Nationen eine unzählbare Schar sein. Und warum? Warum das Ganze? Weil Gott sein Volk aus aller Welt gesammelt hat. Sacharja 2. Weil Gott in Christus sein Volk versöhnt hat. Sacharja 3. Weil Gott durch den Geist sein Volk, sein Tempel baut, Sacharja 4, weil Gott sein Volk reinigt und Sünder hinausschmeißt, Sacharja 5, und weil Gott den Feind richtet, Sacharja 6. Das ist die Perspektive. Und das tut er in dieser Zeit. Lasst uns mit dieser Brille in den Alltag gehen. Das nächste Mal werden wir Kapitel 6 So der Herr will, werden wir Kapitel 6 bis 7 bis 14 uns anschauen und werden fragen, was bedeutet das ganz konkret für dich persönlich, Kapitel 7 und 8. Und werden uns nochmal Zeit nehmen, was ist das Werk des Messias in all diesem Ratschluss, Kapitel 9 bis 14. Ich freue mich darauf, mit euch das anzuschauen. Ich möchte beten. Vater, dein Ratschluss ist bombastisch und unendlich groß. Und wer kann ihn greifen? In Sacharja, wir haben manches davon erahnt. Wirklich nur manches. Ich bitte dich, gib uns diese geistlichen Augen. Präg sie uns ein durch dieses Buch. Dass wir deine Herrlichkeit in all diesem Toben dieser Welt sehen. Dass wir an dir festhalten. Dass wir den Herrn Jesus immer lieber gewinnen. So leben mit Blick auf ihn leben und nicht geprägt durch diese Welt, was auch immer das sein möchte. Bitte, Jesus, gib uns geistliches Verständnis. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.